Herzlich willkommen zu KI im echten Leben. Ich bin Lukas. Bei mir wie immer Clara, die den ganzen Hype für uns auf Alltagstauglichkeit abklopft. Hallo Clara.
Hallo Lukas. Und heute habe ich schon ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt, weil da einiges an KI-Agenten-News liegt, wo ich sofort skeptisch werde.
Genau da wollte ich einsteigen. xAI, also Elon Musks Firma, hat Grokbot vorgestellt. Ein KI-Agent, der als eigenständiges Teammitglied auftreten soll. Man weist ihm eine Aufgabe zu und er loggt sich selbstständig in Apps und Tools ein, die man schon nutzt, und erledigt mehrstufige Aufgaben.
Warte, er loggt sich selbst ein? In meine echten Accounts?
Genau das ist der Punkt. Laut The Verge muss man quasi akzeptieren, dass der Bot sich in deine Online-Konten einloggt, um die Arbeit zu machen. Er kommt erst zurück, wenn die Aufgabe fertig ist oder wenn er eine Freigabe braucht.
Also im Grunde gibst du einer KI deine Passwörter und lässt sie im Hintergrund werkeln, während du Kaffee trinkst. Das klingt für mich nach dem größten Sicherheitsalbtraum des Jahres, ehrlich gesagt.
Ich verstehe die Sorge. Gleichzeitig ist die Idee ja nicht neu. Anthropic und OpenAI haben schon ähnliche agentische Erweiterungen. xAI reagiert mit Grokbot also eher auf einen Trend, den es schon gibt.
Das macht es aber nicht sicherer. Wenn drei große Player gleichzeitig sagen, gib uns Zugriff auf deine Tools, dann frage ich mich, wer eigentlich die Verantwortung trägt, wenn da was schief geht. Wenn der Bot versehentlich eine falsche E-Mail rausschickt oder eine Bestellung auslöst.
Das ist tatsächlich die offene Frage bei fast allen dieser Agententools gerade. Aber schauen wir uns mal an, wofür das in der Praxis gedacht ist. Für Unternehmen und auch für den Mittelstand ist die Verlockung ja groß. Aufgaben wie Terminkoordination, Recherche, Formulare ausfüllen, das an einen Agenten abzugeben, der wirklich selbstständig arbeitet, nicht nur Vorschläge macht.
Ja, die Verlockung verstehe ich. Aber ich habe neulich mit einer kleinen Steuerkanzlei gesprochen, die testen sowas. Und die Erfahrung war, es funktioniert bei ganz klar definierten, immer gleichen Abläufen ziemlich gut. Aber sobald irgendwas ungewöhnlich ist, ein Kunde antwortet komisch oder ein Formular sieht anders aus als erwartet, hakt es. Und dann sitzt trotzdem ein Mensch da und muss aufräumen.
Also die Horde Praktikanten, wie T3N das in einem anderen Artikel beschreibt. Man wird quasi zum Chef von mehreren KI-Agenten, die Arbeit erweitern, aber eben auch Führung brauchen.
Genau dieses Bild finde ich ehrlich gesagt sehr treffend. Praktikanten sind motiviert, schnell, aber du musst alles kontrollieren. Der Unterschied ist nur, ein Praktikant lernt aus Fehlern und wird irgendwann selbstständiger. Bei einem Agenten weiß ich nicht, ob der das wirklich tut oder ob er einfach nur den gleichen Fehler nächste Woche wieder macht.
xAI sagt ja, Grokbot soll kontinuierlich aus Erfahrungen lernen. Das ist zumindest das Versprechen.
Versprechen habe ich in diesem Bereich schon viele gehört. Ich würde erst mal abwarten, wie sich das nach 3-4 Monaten echtem Einsatz in Unternehmen anfühlt, bevor ich das als gelöst abhake.
Fair. Lass uns mal zu was Handfesterem kommen, wo es weniger um Zukunftsmusik geht. OpenAI hat endlich eine ChatGPT-Desktop-App für Linux veröffentlicht. Damit ist die letzte Plattformlücke geschlossen. ChatGPT, ChatGPT Work und Codex laufen jetzt auch nativ unter Linux.
Endlich, könnte man sagen. Aber ich habe gelesen, dass die Linux-Version eingeschränkt ist gegenüber Windows und Mac. Was fehlt da konkret?
Golem berichtet, dass eine der wichtigsten Funktionen fehlt, die es auf den anderen Plattformen gibt. Es ist noch eine Preview, also ein früher Testlauf.
Also klassisches Muster. Linux-Nutzer bekommen als letztes ihr Update und dann auch noch mit Abstrichen. Für viele Entwickler und technisch versierte Selbstständige, die eben Linux nutzen, ist das trotzdem relevant, weil die bisher improvisieren mussten, über den Browser oder irgendwelche Wrapper-Lösungen.
Genau. Und gerade Codex ist ja für Softwareentwicklung interessant. Wenn du als Freelancer auf Linux entwickelst, konntest du bisher nicht die native App nutzen, sondern musstest im Browser arbeiten oder Umwege gehen.
Das ist schon ein praktischer Vorteil, das würde ich nicht kleinreden. Aber es zeigt auch, wie fragmentiert dieser ganze KI-Tool-Alltag gerade ist. Je nachdem, welches Betriebssystem, welche Firma, welches Abo du hast, hast du ein anderes Set an Funktionen. Für den Mittelstand, der das produktiv einsetzen will, ist das nervig, weil man ständig gucken muss, ob das Tool auf allen Rechnern im Büro überhaupt gleich funktioniert.
Ein guter Punkt. Bleiben wir kurz bei den nackten Nutzerzahlen, weil die auch was über Alltagstauglichkeit aussagen. Google Gemini hat jetzt über 1 Milliarde aktive Nutzer überschritten.
1 Milliarde. Das ist schon eine andere Größenordnung als das, was wir sonst bei KI-Tools hören.
Ja, wobei man dazu sagen muss, automatische KI-Zusammenfassungen, also die kleinen AI-Overviews in der Google-Suche, werden bei dieser Zählung nicht mitgerechnet. Das heißt, das sind wirklich aktive Nutzer der Gemini-App oder des direkten Assistenten.
Das relativiert die Zahl schon ein bisschen, aber es bleibt trotzdem beeindruckend. Meine Frage ist immer, aktiv heißt was genau? Einmal im Monat draufklicken oder wirklich regelmäßige Nutzung im Arbeitsalltag?
Golem schreibt, dass die rasante Verbreitung Google aber auch erhebliche Kosten verursacht und Fachkräfte bindet. Also der Erfolg hat einen Preis, der nicht sofort sichtbar ist.
Das finde ich fast den spannenderen Teil der Meldung. Weil wir hier immer über Nutzerzahlen als Erfolgsmetrik reden, aber selten darüber, was das für die Firmen selbst bedeutet. Wenn du 1 Milliarde Menschen bedienst und dabei Fachkräfte bindest, die eigentlich an neuen Funktionen arbeiten sollten, dann stellt sich die Frage, ob dieses Wachstum überhaupt nachhaltig ist oder ob man irgendwann Nutzung einschränken oder bepreisen muss.
Das würde natürlich auch wieder die Alltagstauglichkeit verändern, wenn kostenlose Nutzung eingeschränkt wird.
Genau. Ich beobachte das bei vielen Tools, dass die erste Euphoriewelle mit großzügigen Freikontingenten kommt und dann irgendwann die Schrauben angezogen werden. Für Selbstständige und kleine Unternehmen, die sich gerade erst an solche Tools gewöhnt haben, kann das ziemlich unangenehm werden, wenn plötzlich Limits kommen.
Kommen wir zu einem Beispiel, das ich besonders spannend finde, weil es sehr ehrlich über Grenzen spricht. Vanessa Ken von Accenture hat über ihre Erfahrungen mit einem privaten Projekt namens Open Claude berichtet und dabei auch über die Einschränkungen von Claude gesprochen.
Oh, das Projekt, bei dem sie ihren ganzen PC gelöscht hat?
Genau das. Sie berichtet, dass Claude zum Beispiel keine E-Mails lesen kann, was ja gerade für Automatisierung im Arbeitsalltag eine ziemlich grundlegende Einschränkung ist. Und im Zuge ihres privaten Experiments hat sie versehentlich ihren gesamten Rechner gelöscht.
Also die Person, die als Expertin über KI-Grenzen spricht, hat sich selbst quasi ins Knie geschossen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr sympathisch, weil es zeigt, dass auch Profis in diesem Bereich noch experimentieren und nicht alles im Griff haben.
Sie erklärt auch, welche Vorsichtsmaßnahmen sie inzwischen ergreift, um sich vor solchen Risiken zu schützen. Also Dinge wie Backups, eingeschränkte Rechte, Testumgebungen statt dem produktiven System.
Das ist im Grunde die Lektion, die ich auch kleineren Unternehmen immer mitgeben würde. Wenn du KI-Agenten oder Tools mit Systemzugriff testest, mach das nicht auf deinem Hauptrechner mit allen wichtigen Daten, sondern in einer Sandbox, wo im schlimmsten Fall nichts Wichtiges kaputt geht. Das klingt banal, aber viele überspringen genau diesen Schritt, weil sie einfach schnell loslegen wollen.
Und die fehlende E-Mail-Integration bei Claude zeigt ja auch, dass die verschiedenen Anbieter unterschiedlich weit sind, was Alltagsanbindung angeht. Copilot ist zum Beispiel tief in Microsoft-Produkte wie Outlook integriert, während Claude da bewusst zurückhaltender ist.
Das ist wahrscheinlich auch eine Sicherheitsentscheidung von Anthropic. Aber für den praktischen Nutzen im Büroalltag macht es eben einen Unterschied, ob ein Tool meine E-Mails lesen kann oder nicht. Wenn ich als Wissensarbeiterin täglich 40 Mails bekomme und ein Assistent die nicht zusammenfassen kann, dann ist der Nutzen für meinen Alltag eben begrenzt.
Wobei man auch sagen muss, manche schätzen genau diese Zurückhaltung, weil weniger Zugriff auch weniger Risiko bedeutet.
Stimmt, das ist die Kehrseite. Es gibt da kein Tool, das alles richtig macht. Entweder es kann viel und ist riskanter, oder es ist vorsichtig und dadurch im Alltag eingeschränkter. Diese Abwägung müssen Unternehmen für sich selbst treffen, je nachdem, wie sensibel ihre Daten sind.
Ein letztes Thema möchte ich noch kurz ansprechen, weil es eine andere Seite von KI am Arbeitsplatz zeigt, nämlich Konflikt statt Kooperation.
Bei einem Spiel namens Rideshare Simulator, entwickelt von Unigene, gibt es einen Streit darüber, ob Autoren durch ChatGPT ersetzt wurden.
Ah ja, davon habe ich auch gelesen. Der CEO von Saber bestreitet das, aber die ehemalige leitende Autorin sagt öffentlich auf Blue Sky, sie sei mitten in der Entwicklung ersetzt worden und sogar alle Fahrgaststimmen seien KI generiert.
Genau, und sie vermutet, dass entweder die Vorgehensweise sich geändert hat oder dass das auf Steam einfach nicht offengelegt wurde.
Das ist für mich das Gegenbeispiel zu allem, was wir vorher besprochen haben. Bei Grokbot oder Gemini geht es um Unterstützung im Arbeitsalltag. Hier geht es um die Angst, komplett ersetzt zu werden. Und zwar ohne, dass man vorher offen darüber gesprochen hat. Das ist genau die Sorge, die viele Kreative im Marketing, in der Softwareentwicklung oder eben im Storytelling haben.
Und es zeigt auch, wie wichtig Transparenz ist. Wenn ein Unternehmen KI einsetzt, um Kosten zu sparen, ist das eine legitime unternehmerische Entscheidung. Aber wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, heimlich ausgetauscht zu werden, entsteht ein ganz anderes Vertrauensproblem.
Genau, und das wird uns in den nächsten Jahren sicher öfter begegnen. Je mehr KI-Agenten wie Grokbot tatsächlich eigenständig Arbeit übernehmen, desto mehr Fälle wie diesen werden wir sehen, wo es nicht klar ist, ob ein Tool jetzt unterstützt oder tatsächlich einen Job ersetzt hat.
Gut, lass uns das mal zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, dass KI-Agenten wie Grokbot zwar spannende Versprechen machen, selbstständig Aufgaben zu erledigen, aber eben auch massive Fragen zu Sicherheit und Kontrolle aufwerfen. ChatGPT für Linux schließt eine praktische Lücke, kommt aber noch mit Einschränkungen. Gemini zeigt mit 1 Milliarde Nutzern, wie stark KI-Assistenten schon im Alltag verankert sind, aber auch, dass dieser Erfolg intern seinen Preis hat. Und die Erfahrungen von Vanessa Kann erinnern uns daran, dass selbst Experten noch vorsichtig experimentieren müssen, bevor man KI produktiv einsetzt.
Und der Fall beim Rideshare-Simulator zeigt, dass Transparenz gegenüber Mitarbeitenden mindestens genauso wichtig ist wie die technische Leistungsfähigkeit eines Tools. Für mich bleibt der Eindruck, die Werkzeuge werden mächtiger. Aber die Grundfragen, wem vertraue ich Zugriff an und wie offen kommunizieren Unternehmen das, sind noch lange nicht gelöst.
Danke, Clara, wie immer für den Praxischeck. Und danke euch da draußen fürs Zuhören bei KI im echten Leben.
Bis zum nächsten Mal und testet neue KI-Tools bitte nicht gleich auf eurem Hauptrechner.